SWR 2 Forum.
Blütenrein. Wie bekämpft Deutschland die Geldwäsche? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Wäre er ein Mafioso, sein Schwarzgeld würde er in Deutschland waschen. Das ist ein viel zitierter Satz des italienischen Anti-Mafia-Staatsanwaltes Roberto Scarpinato. Dass unter Verbrechern Deutschland als beliebter Waschsalon gilt, das ist kein Geheimnis. Es steht auf offiziellen Listen der für Geldwäsche anfälligsten Länder. 100 Milliarden Euro Schwarzgeld oder sogar mehr sollen es jährlich sein, die hier zum Beispiel über dubiose Immobilienkäufe oder Bankengeschäfte weiß gewaschen werden. Es müsste längst mehr geschehen, fordern Experten, und die EU hat Deutschland wegen seiner laschen Haltung auch schon ermahnt. Am Freitag soll im Bundestag ein neues Gesetz beschlossen werden. Wird der Kampf gegen Geldwäsche dann leichter? Was macht Deutschland zum Geldwäscheparadies und warum wurde so wenig dagegen unternommen bisher? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mein erster Gast ist der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler. Er ist auch im Vorstand von Transparency International Deutschland. Herr Fiedler, wir sind in Deutschland bekannt für viele Vorschriften, Regulierungen und Gesetze. Warum flutschen trotzdem so viele Geldwäscher durchs Netz?
Um im Bild zu bleiben, weil wir ein Stück weit erstens im Trüben fischen und zu weit an der Oberfläche fischen. Das würde ich sagen, so könnte man vielleicht so ein bisschen im Bild bleiben. Wir haben eben längst nicht alles so reguliert, wie Sie das vielleicht so gerade suggeriert haben. Wir haben sehr, sehr viele Lücken in diesem Bereich. Im Ergebnis gilt leider noch immer der Satz, dass sich Verbrechen im Bereich von Geldwäsche lohnt.
Der Wirtschaftsjurist Professor Kai Bussmann von der Universität Halle hat im Jahr 2016 eine viel zitierte Studie für das Bundesfinanzministerium zum Umfang der Geldwäsche angefertigt. Auf ihn geht die Summe von 100 Milliarden Euro zurück. Herr Bussmann, jetzt haben wir 3 Jahre später. Wie hoch schätzen Sie das Volumen der Geldwäsche denn heute ein?
Naja, also auf keinen Fall geringer. Es dürfte noch höher sein. Aber letztendlich ist auch gar nicht entscheidend, wie hoch das ist, weil der Schaden ist ja nicht allein das Geldwäschevolumen von über 100 Milliarden pro Jahr. Das darf man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir unterstützen damit Kriminalität. Denn die Bekämpfung der Geldwäsche erfolgt doch vor allem deswegen, weil wir mit der Bekämpfung der Täter nicht so weit vorankommen, wie wir es gerne wollen. Wir müssen eben auch ihr Vermögen jagen.
Tut die Politik zu wenig oder
ja.
Wer?
Ja, eindeutig. Sie tut viel zu wenig. Also in Deutschland ganz besonders. Bei allem Respekt gegen auch den jüngsten Anstrengungen, da kann Herr Schulte einiges zu sagen, aber wir sind immer noch auf dem Niveau eines Entwicklungslandes. Wir sind eines der Top-Geldwäscheländer für den illegalen Geldwäschemarkt.
Der angesprochene Herr Schulte ist Christoph Schulte. Er ist der Chef der FIU, der Financial Intelligence Unit. Das ist eine Spezialeinheit des Zolls. Und er gehört im Grunde genommen zum Kreis der Gescholtenen, dass in Deutschland zu wenig gegen Geldwäsche in Deutschland unternommen wird. Die FIU sammelt Verdachtsfälle, sie prüft sie und sie leitet sie gegebenenfalls dann an die Ermittlungsbehörden weiter. Herr Schulte, hat Deutschland wirklich dieses große Geldwäscheproblem, wie es jetzt gerade der Herr Bussmann geschildert hat?
Also sicherlich ist Deutschland, wie ganz viele andere Industrienationen, das Ziel von international operierenden Banden, die ihre Gewinne aus kriminellen Taten waschen wollen. Dem stellt sich die Politik, dem stellen sich die Behörden in Deutschland mit aller Kraft. Das ist ein Kampf, den Professor Bussmann sicherlich in vielen Teilen zutreffend beschrieben hat. Und wir sind fest entschlossen, als FIU dazu unseren Beitrag zu leisten.
Klären wir jetzt zunächst mal ein paar, ich würde sagen, Grundlagen, damit auch Hörerinnen und Hörer eine konkretere Vorstellung erhalten davon, was ist Geldwäsche, woher kommt das Schwarzgeld? Damit möchte ich gerne mal anfangen. In der Regel ist das Geld, das aus Verbrechen der organisierten Kriminalität stammt, zum Beispiel Drogenhandel und Prostitution. Herr Fiedler, was gehört noch dazu?
Wenn Sie so wollen, alle kriminellen Märkte, die überhaupt so existent sind. Wenn Sie in die offiziellen Statistiken der Polizei hineinschauen, mit allen Unschärfen, gilt jedenfalls europaweit, dass so etwa 2/3 aller Straftaten nur deswegen begangen werden, weil es die Täter auf entweder Eigentum oder Vermögen ihrer Opfer abgesehen haben. Und das wirft den Blick auf im Prinzip alle inkriminierten Märkte, von der illegalen Abfallentsorgung über illegalen Medikamentenhandel, über Menschenhandel, Prostitution, Kinderpornografie nicht zu vergessen und Drogenmarkt, aber selbstverständlich nicht zu vergessen auch hochgradige Steuerhinterziehung.
Geld aus illegalem Holzeinschlag ist, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt auch noch dazugekommen, in nicht zu knappem Umfang. Also das ist alles Geld, das nicht in Deutschland unbedingt generiert wird, sondern es stammt vor allem aus dem Ausland?
Es ist ein sowohl als auch. Also wir haben durchaus natürlich hier Milliardenbeträge, die alleine durch den Rauschgifthandel erwirtschaftet hat. Entscheidend scheint für mich zu sein, dass die Politik hier noch keine Gesamtstrategie vorgelegt hat, um das intensiver in den Blick zu nehmen, sondern wir diskutieren immer separat, je nachdem, wenn irgendwo etwas passiert ist, über einzelne Kriminalitätsphänomene, ohne dass die Bundesregierung bisher sich einmal auf den Weg gemacht hat, eine Gesamtstrategie von rechts bis links rund um schmutziges Geld vorzulegen. Und dazu muss man, glaube ich, vielleicht gelingt uns das heute noch etwas deutlicher machen, warum das mit der Bürgerin und dem Bürger unmittelbar etwas zu tun hat, auch wenn es ein hochkomplexes Phänomen ist.
Darüber werden wir im Einzelnen noch sprechen. Bleiben wir noch mal einen Moment dabei, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Denn bei diesen Geschäften fließt ja häufig eine Menge Bargeld. Und nun nehmen wir mal an, ich habe ein paar Millionen aus diesen dubiosen Geschäften ergaunert, packe die in mein Köfferchen, laufe durch Baden-Baden, schaue mich hier um, was könnte ich Schönes kaufen? Was wäre denn da vermutlich mein Ziel, Herr Bußmann?
Na, ich denke Immobilien, ne? Die sind wertsteigernd, also Juwelen sind auch nicht zu verachten und Premiumfahrzeuge, aber richtige Nullen hängen eigentlich erst bei Immobilien dran.
Und wäre zum Beispiel vielleicht gerade Rennwoche in Baden-Baden, denn Baden-Baden ist tatsächlich auch so ein Geldwäscheparadies, habe ich gelesen. Auch in den Casinos natürlich kann man Bargeld in hohen Summen verwetten. Herr Schulte, das klingt ja fast abenteuerlich, dass man Hunderttausende Euro in bar einfach so nehmen kann, um sich schöne Dinge zu kaufen. Ist das so leicht in Deutschland?
So leicht, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es nicht. Wir wissen, dass die Finanzinstitute, denn irgendwann müssen ja die Hunderttausenden mal von einem Konto aufs andere transferiert werden, eine hohe Sensibilität erworben haben in den letzten Monaten und Jahren, solche Transaktionen zu melden. Diese Meldungen verdächtiger Transaktionen, wie wir sie nennen, sind an die FIU zu richten. Und wir
FIU
würden das dann,
ist die FIU, habe ich sie genannt, genau, die Financial Intelligence Unit.
Genau, ist eine international übliche Abkürzung. Ich wechsle selber zwischen der deutschen und der englischen.
Wie machen wir es in der Runde, Herr Bußmann, Herr Fiedler, wie sagen Sie?
Mir wär's wurscht.
Ich springe da auch so in die Schulter. Zuhörerinnen haben jetzt gelernt, wir verwenden beides, FIU oder FIU.
Okay, jetzt nochmal zum Bargeld. Also natürlich ist es teilweise so, dass Geld auch auf Konten hin und her geschoben wird. Wird natürlich auch gemacht, um zu verschleiern, woher das Geld eigentlich kommt. Aber es gibt, und darauf wollte ich vor allen Dingen hinaus, in Deutschland keine Bargeldobergrenze.
Ja, das ist in der Tat richtig. Gleichwohl die Konstellation, die Sie gerade gebildet haben, jemand möchte mehrere hunderttausend Euro in Baden-Baden investieren, wird er ja doch bemüht sein, das Geld irgendwo in Bücher zu bringen, zu Buchgeld zu machen. Das Bargeld als solches ist für ihn dann noch nicht das Ziel seiner kriminellen Machenschaften. Und solche Konstellationen finden häufig statt unter der Berührung des Auslandes innerhalb der EU und außerhalb der EU. Sie haben möglicherweise, und die Hörerinnen und Hörer werden verfolgt haben in den letzten Jahren, die großen Diskussionen um die sogenannten Laundromat-Fälle, die Waschmaschinen-Fälle. Das waren Fälle, in denen insbesondere über Überweisungen und Transaktionen, über Gesellschaften im Ausland Geld versucht wurde, unter anderem auch in Deutschland zu platzieren.
Das klingt jetzt so fürchterlich kompliziert. Also es ist ja schon so, geben Sie mir 1 Million Euro in bar im Koffer und setzen mich ab in Düsseldorf oder Berlin. Ich brauche einen Vormittag, um die entsprechend in Uhren, Fahrzeuge oder Gold oder Diamanten umgesetzt zu haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und da habe ich schon das erste Ziel erreicht. So simpel ist das in Deutschland, weil wir eben keine Höchstgrenzen kennen.
Es ist dann simpel und ich glaube, das ist ein wichtiger Umstand, auf den wir hier dankenswerterweise nochmal hinweisen dürfen, wenn diejenigen, die Meldungen machen müssten, zum Beispiel die niedergelassenen Händler von Uhren, Luxusgütern und dergleichen, nicht die ausreichende Sensibilität haben zu erkennen. Und wir haben da dort ganz einfach gelagerte Sachverhalte. Wir haben Sachverhalte, in denen jemand kommt und 10 teure Luxuskarossen kaufen will, ohne sie näher sich anzusehen. Da wird jedem klar sein, hier geht es nicht wirklich darum, dass jemand einen Fuhrpark aufbauen möchte, sondern hier geht es darum, dass jemand ganz einfach Geld platzieren möchte.
Genau, aber das passiert ja nicht, dass gemeldet wird, das wissen Sie ja. Da weisen Sie auch zu Recht darauf hin. Das passiert seit Anbeginn des Geldwäschegesetzes nicht.
Und dazu muss man ja auch verstehen, die Händler haben bislang immer nur darüber nachdenken müssen, ob der Kunde auch zahlen kann, also zahlungsfähig ist. Jetzt muss er auf einmal darüber nachdenken, ob der Kunde oder die Kundin, woher sie ihr Geld hat. Das ist ganz neu.
Also verdächtig ist. Und also wie definiert man das, ob jemand verdächtig ist?
Ja, in der Tat. Also es muss ein bisschen mehr sein. Also wir wollen ja jetzt hier nicht jeden Güterhändler zum Privatdetektiv machen. Auf der anderen Seite, die Phänomene, über die wir gerade sprechen, funktionieren nicht, wenn nicht auch jedes kleine Rädchen funktioniert. Und das kleine Rädchen ist in diesem Ablauf ganz häufig wirklich der Güterhändler, der merken muss, wenn jemand mit großen Bargeldsummen kommt und sich anders verhält als der typische Kunde, der wirklich an der einzelnen Uhr oder an dem einzelnen Auto interessiert ist, dann kann er sicherheitshalber eine Verdachtsmeldung machen an die FIU. Damit schadet er möglicherweise seiner Kundenbeziehung. Das ist ein Problem, weil er wird das Geschäft nicht in der gleichen Sekunde ausführen können. Aber er erfüllt seine gesetzlichen Pflichten.
Die Frage ist ja auch, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass Verdachtsfälle gemeldet werden? Wird da Verantwortung abgeschoben auf Menschen, Juweliere, Autohändler, Kunsthändler, die das vielleicht gar nicht so beurteilen können? Ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, um klarzumachen, welche unterschiedlichen Methoden es gibt, um Geld zu waschen. Bargeld haben wir jetzt gerade besprochen. Das Modell Waschsalon wurde auch ganz kurz schon erwähnt. Das hängt zusammen mit dem Chicagoer Mafia-Boss Al Capone, der reale Waschsalons betrieb, um dort sein schwarzes Geld zu investieren, teilweise die Einkünfte dann auch zu versteuern und schwuppsdiwupps war das also blütenweiß, das Geld dann. Das wäre hierzulande etwa das Modell Restaurant?
Restaurant oder Hotels, ja. Oder auch viele andere Unternehmen, wo also ein fiktiver Gewinn auch gegenüber dem Finanzamt versteuert wird, dann ist es damit gewaschen. Also wenn Sie so wollen, sind dort die Waschmaschinen die Finanzämter. Es werden einfach Umsätze, die fingiert sind, erklärt, die aber nie wirklich getätigt worden sind. Und es ist einfach aus illegalen Quellen Geld hineingeströmt und einfach deklariert worden als Einnahmen. Standardmodell. Funktioniert wunderbar, gibt keine Verdachtsmeldung, schon gar nicht von Finanzämtern. Die prüfen immer nur die Betriebsausgaben, nie die Einnahmen.
Welche Branche ist denn besonders beliebt? Also ich glaube, Immobiliensektor wurde schon erwähnt in den letzten Jahren. Haben vor allen Dingen auch Mieter oder Bürger da das Nachsehen gehabt, weil die Preise so unglaublich gestiegen sind. Insofern lohnt es sich, glaube ich, auch einen Blick auf den Immobiliensektor nochmal zu werfen. Wie funktioniert es dort?
Also im Immobiliensektor haben wir mannigfaltige Gestaltungen. Die FIU hat im letzten Jahr über 3000 Hinweise bekommen zu denkbaren Geldwäschekonstellationen allein im Immobilienbereich. Großen Umfang haben wir meistens dann, wenn Zahlungen aus dem Ausland eine Rolle spielen, wenn insbesondere Zahlungen aus Standorten eine Rolle spielen, in denen die Transparenzpflichten bei der Registrierung eines Unternehmens nicht so sind, wie sie in Deutschland sind, in denen ich also nicht beispielsweise über eine Gesellschafterliste nachlesen kann, wer der Eigentümer eines Unternehmens ist. Über diese Fälle ist ja teilweise auch schon sehr populär berichtet worden, sondern wo wir am Ende sehen, dass uns gar nicht klar werden kann, wer der Berechtigte ist aus einer Immobilientransaktion. Und das sind Transaktionen, da geht es um Millionen, die im deutschen Immobilienmarkt investiert werden, die am Ende, wie gesagt, nicht ermittelbar sind im Hinblick auf ihren wirtschaftlichen Berechtigten.
Herr Fiedler, ich glaube, dieses Feld interessiert Transparency International ganz besonders.
Genau. Ich würde sogar die These wagen, dass Transparency mit daran beteiligt gewesen ist, dass das Thema sehr stark nochmal in die öffentliche Diskussion gekommen ist, weil wir Ende 2018 eine Studie dazu vorgelegt haben, die in etwa Zahlen ermittelt hat, dass zwischen 15% und 30% der kriminellen Erlöse eben den Weg in die Immobilien am Ende des Tages finden. Und unseres Erachtens gibt es da eben einige Stellschrauben, die dringend angegangen werden müssen. Zum einen, das ist gerade unter dem Stichwort Transparenz von der Schulter schon angeklungen, brauchen wir Immobilienregister, idealerweise europaweit vernetzte Register, bei denen wir auch Recherchemöglichkeiten haben, bei denen erkennbar wird, wem tatsächlich eine Immobilie gehört. Das ist derzeit eben mitnichten der Fall. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch hier nach wie vor noch mit dem Thema Bargeld beschäftigen. Und nicht zuletzt, hier trifft der aktuelle Gesetzesentwurf durchaus einige Verbesserungen, dass sie erhoffen, sehen wir durchaus einen Schlüssel bei den Notaren. Denn es soll jetzt über eine Verordnung ihnen ermöglicht werden, auch, sagen wir mal so, leichter Fälle melden zu können als in der Vergangenheit.
Wie war das bislang?
Es gab eine sehr hohe Meldeschwelle. Sie mussten also positiv von einem Geldwäscheverdacht wissen und ein sehr überspitzt formuliert ungutes Gefühl reichte eben nicht. Wir würden nur noch einen deutlichen Schritt weitergehen und würden also uns dafür einsetzen, dass die Zahlungsflüsse wieder über Notar-Anderkonten verpflichtend erfolgen müssen, um überhaupt einen Weg oder vor den Augen des Notars sozusagen auch stattzufinden. Derzeit ist es entkoppelt und ist derzeit nicht mehr der Fall. Das war früher gesetzlich mal anders geregelt. Also wir hätten einige Stellschrauben, um hier es den Tätern zumindest schwerer zu machen.
Ist das eine wichtige Stellschraube, Herr Schulte, Herr Bussmann, den Notaren da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja auch da wieder Verantwortung?
Die wollen das, ich darf das noch ergänzen. Okay. Ja, wir haben ausdrücklich das befürwortet, auch in der Ausschussanhörung, in der wir gemeinsam gesessen haben, der Präsident der Bundesnotarkammer hat sogar gefordert, Beurkundungsverbote künftig gesetzlich normiert zu haben, damit er nicht beurkunden muss in Fällen, in denen er ein schlechtes Gefühl hat.
Da sind wohl viele Notare in Nöten gewesen in den letzten Jahren?
Sehen wir mal das Meldeaufkommen. Ich habe die Zahl gerade schon erwähnt. Wir haben über 3000 Meldungen an die FIU zu denkbaren Geldwäschegeschäften im Zusammenhang mit Immobilien. Von denen sind nur wenige Handvoll von Notaren gemeldet worden. Und insoweit stimme ich da absolut mit Herrn Fiehler überein. Ich habe es auch so wahrgenommen, die Notarinnen und Notare in Deutschland wollen Rechtssicherheit. Sie wollen sich nicht als Organ der Rechtspflege hier abseits der Diskussion stellen, sondern sie wollen ihren Beitrag zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland leisten. Wir geben ihnen Orientierung. Wir schreiben auf, welche Fälle typischerweise Geldwäschefälle sein können, um hier auch den unerfahrenen Notarinnen und Notaren, deren die Kriminalität nicht jeden Tag so sehen, wie wir das tun, eine Hilfe geben zu können.
Ich möchte noch kurz ergänzen, weil das Stichwort Anhörung eben fiel von Herrn Fiehler. In der vergangenen Woche hat der Finanzausschuss des Bundestages eingeladen, Experten zu einer Anhörung, und Sie alle drei waren eingeladen, um Ihre Sicht der Dinge zu schildern und auch Vorschläge zu machen, wie man die Geldwäsche denn bekämpfen kann. Sehr große Geldmengen werden natürlich über vielfache Geldtransaktionen der Banken gewaschen. Der größte Geldwäscheskandal der EU betrifft aktuell mit rund 200 Milliarden US-Dollar die Niederlassung der Danske Bank in Estland. Betroffen ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank, auch deutsche Firmen. Das ist ein Ausmaß, das die internationalen Verflechtungen zumindest mal andeutet. Das heißt, Geldwäsche funktioniert in der globalisierten Welt besonders gut.
Ja, keine Frage. Also das wird auch eher mehr werden und als weniger. Überhaupt keine Frage.
Hat man da einen Eindruck davon, dass es eben in den vergangenen Jahren immer mehr geworden ist, weil es eben so, ich sag mal, leicht möglich ist, die Finanzströme quer über den Globus hin und her zu transferieren?
Also Dunkelfeldstudien dazu gibt es. Die zeigen vor allen Dingen auch, ein Großteil der Gelder stammt aus Steuerhinterziehung. Es ist also nicht so, dass es nur das organisierte Verbrechen ist, sondern es sind eben auch ganz anständige Bürger, wie man so gemeinhin sagen würde, die eben gewerbsmäßig Steuern hinterziehen. Und das sind etwa 70% der Geldwäsche nach anderen Studien, US-Studien. Also ein großer Teil ist noch nicht mal organisierte Kriminalität. Und es geht eigentlich letztendlich um Steuergerechtigkeit auch, die durch Geldwäsche unterminiert wird.
Und es geht darum, dass auch die Privatsphäre immer noch ein hohes Gut ist, die geschützt wird durch die Gesetzgeber. Und das heißt, das ist, glaube ich, ein Zitat von Ihnen, Herr Fiehler, Anonymität ist ein guter Freund der Geldwäscher.
Das ist der entscheidende Freund. Transparenz ist der größte Feind des Geldwäschers. Das kann man tatsächlich genauso auf den Punkt bringen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir uns an den Stellen auch dafür einsetzen, dass wir gute, und darauf liegt eine große Betonung, Registerlösungen haben, in denen erkennbar wird, wer wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens ist. Deswegen habe ich gerade das Thema Immobilienregister angesprochen. Und das ist aus meiner Sicht eine der großen Stellschrauben. Und wenn Sie über das Thema Schattenfinanz sprechen, ist das natürlich ein Schlüssel. Wir unterteilen so schematisch immer die Geldwäsche so nach dem klassischen Modell in drei Zyklen. Und in der zweiten Phase geht es aus Sicht der insbesondere professionellen Geldwäscher darum, den Weg des Geldes zu verschleiern. Also das heißt, die ursprüngliche Herkunft zu verschleiern. Und Anti-Mafia-Staatsanwälte, die über Kronzeugenvernehmungen dort solche Geldflüsse sozusagen rückabwickeln haben können, konnten den Weg nachverfolgen, sprechen teilweise über 40, 50, 60 Transaktionen rund um den Globus. Und eine zentrale Rolle spielen diese Schattenfinanzplätze, die sich teilweise mitten in der Europäischen Union befinden, die sich teilweise in den Vereinigten Staaten befinden und nicht nur auf irgendwelchen Südseeinseln. Und die ziehen unterschiedliches Kapital an. Sie ziehen einerseits die legalen, aber ich sage immer dazu nicht legitimen Steuervermeidungskonzepte auch deutscher großer Unternehmen an. Sie ziehen andererseits das Geld von Despoten an, die in Entwicklungsländern durch korruptive Aktivitäten ihr Vermögen in hohen Summen an die Seite bringen. Und sie ziehen das Geld von hochkarätigen Steuerhinterziehern und Schwerstkriminellen an. Und deswegen muss ein zentrales Augenmerk, ich glaube, da sind sich aber hier sicherlich heute alle einig, darauf liegen, solche Schattenfinanzplätze möglichst trocken zu legen. Das sind natürlich internationale Aktivitäten, in denen Deutschland durchaus ein paar Schritte weiter nach vorne gehen könnte.
Das ist aber nicht die Aufgabe der FIU. Herr Schulte, Sie haben eine ganz andere Aufgabe. Bei Ihnen laufen die Verdachtsfälle auf. Sie ordnen sie dann ein und leiten sie dann an Ermittlungsbehörden weiter, sollte sich der Verdacht erhärtet haben. Wie geht so eine Prüfung vor sich?
Wenngleich ich das ungern so vollständig getrennt hätte von dem Aspekt, den Herr Fiedler gerade anspricht, den Aspekt der Internationalität bei der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Zutreffend, Frau Striegel, wir bekommen Meldungen. Aber nehmen Sie mal beispielsweise eine Meldung, die bei uns zum Alltagsgeschäft gehört, dass nämlich beispielsweise für eine Immobilie ein Kaufpreis, sagen wir, von 1 Million gezahlt wird und der Erwerber nicht in Deutschland sitzt, sondern in einem Nicht-EU-Land und möglicherweise aber auch noch Gesellschaft hat, also Menschen, denen die Firma gehört, die teilweise in der EU sitzen, teilweise außerhalb der EU. Da merkt man schon, das kann man aus Deutschland heraus gar nicht abschließend ohne internationale Zusammenarbeit bearbeiten. Die FIUen weltweit, ca. 150 FIUen weltweit, sind zusammengeschlossen in der sogenannten Egmont-Gruppe. In der schönen Stadt Egmont in Belgien hat sich diese Gruppe gegründet. Und tauscht Informationen über solche Fälle aus, sehr offen miteinander aus und sehr vertrauensvoll miteinander aus. Ich bin überzeugt, dieser Weg der internationalen Zusammenarbeit ist der einzige Weg. Und da gebe ich auch Herrn Professor Bussmann vollkommen recht. Wir müssen der Herkunft des Kapitals, und sei es international noch so verzweigt und seien die Bemühungen, es zu verstecken über internationale Transaktionen noch so intensiv, konsequent nachgehen. Dazu übernimmt die FIU einen kleinen Beitrag. Es müssen aber weltweit die Bemühungen hierzu noch deutlich intensiviert werden.
Welchen Beitrag übernehmen Sie?
Indem wir beispielsweise in so einer Meldung dann weltweit gucken würden, überall da, wo wir sehen, hier ist jemand beteiligt aus einem ausländischen Staat, würden wir prüfen, wer ist das? Ist derjenige ein legitimer Geschäftsmann? Welche Erkenntnisse hat die ausländische FIU zu demjenigen? Besitzt derjenige echte Unternehmen oder nur eine Briefkastenfirma? Ist derjenige Inhaber einer großen Zahl von Firmen, die in einer der öffentlichen Skandale schon einmal ruchbar geworden sind? Das sind so klärende Tätigkeiten, die man in Abstimmung mit anderen FIUs dann in dem einzelnen Fall unternimmt.
Das klingt nach einem sehr langwierigen Prozess.
So ist es. Das ist nicht von heute auf morgen zu erledigen. Wenn wir überall so wären, dass auf Knopfdruck Unternehmensdaten verfügbar wären, wäre das schön. Aber häufig geschieht das ganz herkömmlich über das Stellen von sogenannten Ersuchen, die dann von den Partnerländern bearbeitet und beantwortet werden. Die müssen übersetzt werden und dergleichen. Also es ist nicht so ganz einfach, der Spur des Geldes international auch zu folgen.
Wobei wir jetzt nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass die FIU eine Ermittlungsbehörde sei. Das ist ja nun gerade eben nicht mehr. Also deswegen stoßen Sie da natürlich naturgemäß an Grenzen.
Die FIU ist nicht mehr Ermittlungsbehörde. Herr Fiedler, haben Sie gerade...
Nee, war sie auch vorher nicht, die Formulierung mehr, können Sie streichen.
Kurz nochmal dazu, was die FIU ist oder mal war. Denn bis Sommer 2017 war die FIU beim Bundeskriminalamt angesiedelt, damit dem Bundesinnenministerium unterstellt. Bundesfinanzminister Schäuble holte sich die FIU dann aber in seinen Zuständigkeitsbereich. Man kann auch sagen, da hat es einen kleinen politischen Machtkampf gegeben. Also mittlerweile, seit 2 Jahren, ist die FIU beim Bundesfinanzministerium, beim Zoll. Hat das der Verbrechensbekämpfung gut getan?
Na, lassen Sie uns darüber fairerweise vielleicht mal in ein paar Jahren sprechen. Nach solchen Änderungen, jeder kennt das aus dem Privaten, wenn sich Dinge erstmal gravierend ändern, ist in der ersten Zeit erstmal eine gewisse Unordnung und die Wege müssen sich erstmal finden.
Ich glaube, und Sie, Herr Schulte, sind ja sowieso erst seit einem Jahr der Chef der FIU, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne?
Ja, danke, dass Sie darauf hinweisen. Ich glaube aber, ich halte nicht so entscheidend, wo die FIU jetzt beispielsweise angesiedelt ist. Wichtig ist, dass wir sehen, wir haben ein riesengroßes Meldeaufkommen. Wir haben Banken und Finanzinstitute dazu bewegt, in großer Zahl täglich 300, 400, 500 Meldungen abzugeben. Irgendjemand in Deutschland muss sortieren, wie wir unsere kostbare Ermittlungsressource, nämlich die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten in den Landeskriminalämtern und in den Polizeien, richtig einsetzen. Das können nicht 80.000, 100.000 Meldungen im Jahr sein. Dann wird dieser Bereich auf gut Deutsch absaufen. Und diese Aufgabe übernimmt die FIU.
Das ist, da muss ich ein bisschen reingehen. Das ist ein falscher Erzählstrang, Herr Schulte, das wissen Sie. Zum einen muss man hinzufügen, dass die, Frau Schriegel, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, die FIO hat Aufgaben zusätzlich noch jetzt übernommen, die vorher die Landeskriminalämter gemacht haben. Das war der wesentliche Teil der Arbeit. Das waren 275 Leute, die dort diese Clearing-Analyseverfahren gemacht haben. Das Bundeskriminalamt hatte mit 25 Leuten nur einen eingeschränkten Aufgabenbereich, nämlich übergeordnete Analysen zu machen, Brückenkopf ins Ausland und so etwas. Und jetzt sind diese beiden Arbeitspakete mit der neuen gesetzlichen Regelung Mitte 2017 in eine neue, und zwar jetzt Verwaltungsbehörde, übergegangen, mit erheblich weniger Personal. Die mussten also mit 45 Leuten zunächst einmal das machen, bei dem 300 vorher abgesoffen sind. Ich will das mal so krass formulieren. Also wir hatten ein massives Personalproblem schon vorher. Da war bei weitem nicht alles in Ordnung. Und Herr Schäuble hat dann gemeint, vorher 300, hinterher reichen 45. So, und jetzt hat man eine Zielvorgabe von 475 Leuten ausgegeben. Realistischerweise wird die 2027 frühestens irgendwann erreicht sein. Das heißt, Herr Schulte wird von vielen, ehrlich gesagt, nicht beneidet um seine Tätigkeit, weil er im Wesentlichen ein Krisenmanager ist, der versuchen muss, jetzt das strukturelle Thema und Problem, was er hier übernommen hat, aller Ehren wert, dass er sich das antut, muss ich mal sagen, das hier zu übernehmen. Und natürlich hört jetzt auch das Bundesfinanzministerium möglicherweise zu. Jetzt kann er sich auch nicht so offen äußern, vielleicht wie Herr Bussmann und ich das tun könnten. Das war eine vorhersehbare Katastrophe und das Problem war noch nie so groß wie heute. Wir haben aktuelle Fälle, wo Hinweise auf Terrorismusfinanzierung nach 5 Monaten erst an die Behörden weitergegangen sind und ähnliches. 50.000 Meldungen liegen dort auf Halde. 6% sind von einem Jahr aufs andere weniger weitergeleitet worden an die Ermittlungsbehörden. Und ein letzter Satz vielleicht noch, weil es immer so ein Erzählstrang ist, der mich so ein bisschen mindestens irritiert, ist: Ziel dieser ganzen, das müssen wir vielleicht noch mal grundsätzlich den Hörerinnen und Hörern erläutern. Es hat eine grundsätzliche Idee, Sie haben das am Anfang so anmoderiert, warum die Wirtschaft, die Banken, die Güterhändler, die Notare, warum die uns helfen sollen, dem Staat. Die sollen also sensibel sein, sollen aufpassen, ob sie irgendwo verdächtige Transaktionen finden. Und die Grundidee ist jetzt, am Ende die Ermittlungsbehörden in die Lage zu versetzen, zu erkennen, ob hinter dieser verdächtigen Transaktion ein strafrechtlich relevantes Verhalten ist. Also von der Transaktion zur Straftat, das ist die Idee. Wünschenswert ist also zum einen tatsächlich strukturell eine hohe Anzahl von Meldungen. Wünschenswert ist eigentlich eine hohe Anzahl von Strafverfahren, nicht eine geringe Anzahl. Wir müssen also eigentlich wünschen, dass wir viel dort hinten rauskriegen aus diesen Verfahren. Das schaffen wir nicht, weil wir an allen Ecken und Kanten strukturelle Themenstellungen, strukturelle Probleme haben. Und deswegen sind wir völlig damit einverstanden, dass das zum Zoll geht. Aber wir sagen eben, wir müssen die Länderpolizeien wieder involvieren in die Analyse der Meldungen. Das ist sozusagen auf den Punkt gebracht, unsere Dauerkritik.
Blütenrein. Wie bekämpft Deutschland die Geldwäsche? Deutschland, ein Land, das es offenbar Verbrechern leicht macht, ihr Geld zu waschen. Es diskutieren im heutigen SWR2-Forum der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler, der Wirtschaftsjurist Professor Kai Bussmann und Christoph Schulte. Er ist der Chef der FIU, der Financial Intelligence Unit, der Meldestelle für Geldwäsche-Verdachtsfälle beim Zoll. Und man kann, um mal was Positives zu sagen, sagen, dass sich die Verdachtsfälle in den vergangenen Jahren doch sehr, sehr stark entwickelt haben. Also es melden immer mehr Menschen, dass da ihnen irgendetwas Krummes aufgefallen ist. 2018 waren es knapp 80.000 Verdachtsfälle. Herr Schulte, würden Sie sagen, dass das zumindest eine Art Erfolg ist, dass die Sensibilität für dieses Verbrechen jetzt doch zunimmt, auch wenn es dann mit den Recherchen und der Ermittlung und der Frage, werden Strafverfahren eröffnet und kommt es vor allen Dingen auch zu Verurteilen, auch wenn es da noch hapert?
Ganz klar, Frau Striegel, sehe ich das als einen Fortschritt und bitte gestatten Sie mir, dass ich auch kurz auch noch auf die Aussage von Herrn Fiedler von soeben eingehe.
Herr Bussmann war das. Eindeutig,
Herr Fiedler. Ja. War das ja auch
streite nichts ab.
Aus seinem Munde nicht zum ersten Mal. Und man wird merken, dass diese Debatte eine ist, die wir auch schon seit vielen Monaten, wenn nicht Jahren, miteinander führen. Und bei der ich allerdings bei allem Respekt eine vollkommen gegensätzliche Auffassung habe zur Situation. Denn mit der Einrichtung der FIU ist ja nicht etwa gesagt worden, dass jetzt in den Ländern, und dort wurde ja dann in der Vorzeit die Geldwäschebekämpfung insbesondere gemacht, Geldwäschebekämpfung eingeschränkt werden soll, weil jetzt beim Bund mehr Ressource dafür eingesetzt wird. Die Länder können mit ihrer Kriminalitätsbekämpfung genau dort weitermachen, wo sie auch vor der Reform standen. Mit dem Unterschied, dass es nicht mehr ihre Aufgabe ist, die vielen eingehenden Meldungen zu filtern. Das übernimmt jetzt die FIU.
Eben nicht.
Und die Zahl, von der Sie gerade, Frau Striegel, sprechen und die jetzt ja auch Gegenstand hier mehrmals schon der Diskussion war, ist in der Tat eine gute Zahl. Bei der FIO werden diese Meldungen allesamt am ersten oder am zweiten Tag gesichtet. Keiner muss sich Sorge machen, dass hier in Deutschland ein strukturelles Problem besteht, dass man dann nicht bei allen Meldungen sofort zu dem Ergebnis kommt. Und ich glaube, ich habe gerade hinreichend beschrieben, wie kompliziert die Arbeit teilweise ist, dass sie abgegeben werden oder dass sie nur in den Datenbestand gehen, das ist ganz normal. Ich will auch darauf verweisen, wir haben eine große Zahl von Meldungen, die gar nicht echte Geldwäsche sind. Die Bürgerinnen und Bürger werden es kennen aus anderen Situationen. eBay-Betrug ist in aller Munde. Ein Großteil der Meldungen, die zu uns kommen, betreffen solche Formen von Alltagskriminalität, wo also jemand auf einer der Internetplattformen, um hier nicht Werbung zu machen, es können viele sein, etwas bestellt hat. Ich sage mal im einfachsten Fall eine Kaffeemaschine für 80 Euro. Derjenige, der sie anbietet, verkauft sie 10, 15 Mal, ohne sie überhaupt zu besitzen und hat dafür möglicherweise ein elektronisches Konto eröffnet. Wenn die ersten Überweisungsrückrufe eingehen, ist derjenige fort und über alle Berge. Das Geld ist bei ihm und die Bürgerinnen und Bürger sind betrogen worden im klarsten Sinne. Auch das wird der FIO gemeldet. Das sind Fälle, die der Staat ernst nimmt. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Sicherheitsbedürfnis abholen. Aber es sind nicht die Fälle strukturierter Wirtschaftskriminalität und internationaler Geldwäsche, die bei uns im Fokus stehen.
Herr Bußmann, was sagen Sie dazu, der Wirtschaftsjurist? Wir haben die Zahl von 80.000 Verdachtsfällen genannt. Es kommt aber nur zu 1.000 Verurteilungen.
Ja, also die Effizienz des Instituts Verdachtsmeldung ist leider nicht so, wie wir uns das alle gemeinsam, die hier jetzt gerade sprechen, wünschen. Denn letztendlich wollten wir ja eine Strafverfolgung ermöglichen. Und wie die FIO ja auch in ihrem Lagebild schreibt, das liegt auch an dem Straftatbestand. Dazu müssen die Hörerinnen wissen, naja, es geht ja nicht nur um Geldwäsche, die man nachweisen muss, sondern man muss ja auch nachweisen bei der Geldwäsche, dass das illegal geschehen ist, dass man illegales Geld bekommen hat. Und das ist das sozusagen das Nadelöhr der ganzen Beweisführung. Und das ist auch für die FIO unglaublich schwierig, wenn sie Verdachtsbildungen, die kommen ja zu 99% aus dem Finanzsektor, also Banken, Sparkassen und so weiter. Da ist einfach zu wenig Fleisch dran an den Verdachtsmeldungen, um daraus eine Vortat, also einen Hinweis auf eine Vortat, also die Illegalität der Quelle nachweisen zu können. Und deswegen werden die eingestellt. Und übrigens seit 10, 15 Jahren, also egal wo die FIO ist, ob sie beim BKA ist oder beim Zoll, es ändert sich nichts. Und auch ob man den Straftatbestand verändert hat, bislang wurde ja einiges verändert, alles schön nachzulesen in der nationalen Risikoanalyse für Deutschland zur Geldwäsche. Nachzulesen bei der BaFin auf einem Link, können Sie nachlesen, alles wunderbar, alles schick, es ist gar nichts schick. Ne? Es verläuft alles im großen Teils im Sande. Also das ist leider das Faktum.
Ja, schweigen.
Ja, ich schweige auch deswegen, weil ich immer so ein bisschen sprachlos bin. Herr Schulte, ist ein Punkt, wirklich, da versündigen Sie sich insgesamt. Weil Sie müssen ja wissen, das hören jetzt heute ganz viele Kriminalbeamte und Staatsanwälte in ganz Deutschland zu. Und die wissen jetzt gerade, ich sehe viele förmlich ins Radio beißen gerade, weil die natürlich mit diesem Bild, was sie zeichnen, nicht klarkommen. Und sie verhindern dadurch, wie ihr Vorgänger schon, eine Lösung des Problems. Weil wir natürlich alle wissen, dass es nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass die Ergebnisse der strukturellen Probleme, und da könnten sich ja alle Beteiligten dran durchaus zusammensetzen und daran beteiligen, dass die ein wesentliches Thema sind und dass die das Problem verschlechtert haben. Wir haben nicht nur bei der FIO selber ein strukturelles Problem, weil sie beispielsweise gar nicht feststellen kann, wenn der Schulte eine Meldung bekommt, dann kann er nicht feststellen, ob in Berlin gegen den schon gerade ermittelt wird. Das kann er nicht feststellen, sondern er hat nur auf einen Teil der Dateibereiche Zugang. Er kann also strukturell nicht analysieren.
Aber
und am Ende hat Herr
Bußmann
recht, weil am Ende da so natürlich die Strafverfolgung hinten mit dranhängt und wir durchaus mal offen die Frage stellen müssen, wie wir ein wirksameres System tatsächlich aufsetzen. Da müssen sich an der Stelle alle
einigen. Da gibt es Vorschläge zu. Ne?
Müssen da nicht die Datenbanken geöffnet werden?
Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wissen alle. Das ist auch aufgeschrieben. Das weiß die FIO. Das hat die Bundesregierung schon verschriftlicht, schon vor langer Zeit. Weil wir haben ein großes Polizei 2020 heißt das, Dateninfrastrukturthema. Das wird viele Jahre dauern, bis es überhaupt technisch möglich wäre, dass die FIO auf diese von mir angesprochenen Vorgangsdaten, wenn jetzt also gerade frisch eine Tat erfasst wird, Zugang kriegen könnte. Das geht schlicht technisch gar nicht. Stattdessen wird im Moment sozusagen versucht, dass die FIO Informationen zu gerade besonders kritischen Dateien bekommen soll. Das ist also ein Paradoxon. In den Fällen, wo nämlich schon Ermittlungen betrieben werden, das heißt, hier gibt es nicht die Notwendigkeit, dass man ein Strafverfahren erst entdeckt, so wie ich das vorhin geschildert habe. Das gibt es schon. Wenn dann dort eine Meldung aufpoppt, soll jetzt die FIO über sehr abgeschottete, kritische, teilweise mit Einsatz verdeckter Ermittler, wo Leib und Leben davon abhängt, Informationen bekommt. Das haben nicht die Gewerkschaften, sondern die polizeilichen Gremien von Bund und Ländern schon eindeutig abgelehnt. Und nichtsdestotrotz will die Bundesregierung hier wieder an dieser Stellschraube. Denn Sie merken im Ergebnis, das wird jetzt kein Hörer verstehen, es geht um sehr viele unterschiedliche Stellschrauben, die in der Diskussion sind, bei einem sehr komplizierten Themenbereich. Und im Ergebnis muss stehen, dass wir von der Bundesregierung erwarten müssen, dass sie diese Themen offen nacheinander anspricht und ein Gesamtkonzept vorlegt, um deutlich zu machen, dass wir schwerwiegendste Kriminalitätsfelder nur bekämpfen können, wenn wir einen neuen kriminalpolitischen Fokus auf die Bekämpfung des schmutzigen Geldes richten. Das muss eine ganz neue Aufgabe und deutliche Schwerpunktsetzung einer Bundesregierung sein. Und das ist ein Thema, was seit vielen Jahren zu kritisieren ist.
Man kann also sagen, dass die Geldwäscher ein sehr kompliziertes Geschäft betreiben, aber die Bekämpfung der Geldwäsche ist mindestens ebenso kompliziert, weil es so viele unterschiedliche Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden kann. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass es ein Konzept gibt der Bundesregierung, um all diese komplexen und unterschiedlichen Möglichkeiten der Geldwäsche dann auch zu bekämpfen. Das sind ja auch unterschiedliche.
Da gibt es schon Vorschläge. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass es keine Vorschläge gibt. Die müssen nur konsequent umgesetzt werden. Dazu muss man vielleicht auch allen ein bisschen Zeit geben. Auch der FIO jetzt. Ich glaube schon, dass die ganz gute Arbeit macht. Eben mit den Handicaps, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber es ist letztendlich, muss man sich am Ende des Tages klar werden, allein mit strafrechtlichen Mitteln werden wir die Geldwäsche nicht effizient zurückdrängen, sondern wir müssen hier präventiv arbeiten.
Und das bedeutet zum Beispiel auch, das Interesse der Bevölkerung auch ein bisschen zu schärfen oder die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger dafür, was vor ihrer Haustür unter Umständen passiert. Also ich stelle mir mal vor, ich habe eine Lieblingspizzeria, da stehen dann doch sehr regelmäßig Luxuskarosserien davor. Mir ist das irgendwie suspekt. Man weiß ja, dass sehr viel Geld auch von der Mafia, der Ndrangheta oder auch arabischen Clans gewaschen wird in solchen Restaurants. Mir schmeckt jetzt die Pizza aber immer so sagenhaft gut. Ja, soll ich da weiter hingehen oder soll ich die vermeiden? Ist das eine Möglichkeit? Ich meine, man fragt sich als Bürgerin und Bürger, kann ich irgendwas tatsächlich tun?
Ja, also ich denke schon, man muss das Bewusstsein der Bevölkerung wecken, dass Geldwäsche eben unmittelbar die Förderung von Kriminalität und insbesondere auch Steuerkriminalität und organisierte Kriminalität bedeutet. Also das heißt, wenn Sie Sicherheit in diesem Land wollen, müssen Sie gegen Geldwäsche kämpfen. Das ist noch nicht überall angekommen in dieser Dimension. Da leckt erstmal noch kein Blut raus, wenn einfach Geld von A nach B verschoben wird. Das ist einfach noch nicht dramatisch genug für die Medien. Ich glaube, so kann man das jetzt auch zur Verteidigung der Bevölkerung auch verstehen. Naja, also das Bewusstsein muss erst geschaffen werden. Und dann meine ich schon, man sollte auch die Notare zum Beispiel, dass die auch jetzt einfach gar keine Immobilien, keine Notarverträge abschließen, dass sie einfach sagen, nein, das machen wir nicht, weil uns das zu dubios ist, dass sie das Recht bekommen. Das ist Prävention, dass auch die Güterhändler dazu genötigt werden, muss man jetzt wirklich mal ganz deutlich sagen, Geschäfte abzulehnen, sagen, das machen wir nicht. Und man kann doch nicht nur vielleicht nur ein Umweltsiegel verlangen, sondern auch ein Geldwäschesiegel. Vielleicht mal in diese Richtung gucken, wie man dieses System ausbauen könnte. Das wäre auch eine Idee für die FIO, die dann die Evaluation übernimmt. Also wie sieht es überhaupt aus mit der Geldwäscheeffizienz von so weiter? Warum geschieht das nur bei der BaFin hinsichtlich der Banken? Das wird ja ganz gut gemacht. Aber im ganzen Gütersektor, also auch Notare eingeschlossen, also Immobiliensektor, findet das ja gar nicht statt. Also hier muss etwas geschehen. Die FIO wäre zum Beispiel eine ganz gute Institution dafür.
Aber wer ist denn, Dank. Aber wer ist denn der Geschädigte? Also der Autohändler oder der Juwelier, der hier ein tolles Auto, eine wunderbare, teure Uhr verkaufen kann.
Genau. Wo ist der Schaden? Das fragt man sich in erster Stelle. Ne? Also gut, also zum einen bei Immobilien ist es, glaube ich, für alle langsam klar geworden, es verteuert natürlich den Preis der Immobilien, weil die das Geld waschen, haben in der Regel keine Steuern dafür gezahlt. Die können den Höchstpreis zahlen. Die können die Steuern auch nach oben treiben. Das haben sie im Kunstmarkt, das haben sie in anderen Segmenten, insbesondere natürlich im Immobilienmarkt. Also ich glaube, das muss man einfach sehen. Man fördert aber auch, das, wie gesagt, nochmal eingangs wiederholt gesagt, man fördert die Kriminalität. Also wer gegen Kriminalität ist, muss für die Bekämpfung der Geldwäsche sein. So einfach ist die Formel.
Und unter Umständen auch Terroranschläge werden finanziert.
Das auch, ja. Das ist, aber im Moment ist das immer so ein Treiber, um sich für Geldwäsche überhaupt zu interessieren, als Problem zu interessieren. Aber eigentlich ist es generell ein Problem. Die Geldwäscher finanzieren damit im Grunde genommen kriminelle Aktivitäten, die wir alle ja nun gerade bekämpfen wollen. Und wir lernen doch daraus durch Polizei alleine, so ja oft immer die populärpolitische Forderung, durch mehr Polizei wird das Land sicher. Nein, es wird vor allen Dingen auch sicher, wenn man das Vermögen der Täter jagt. Man muss das Vermögen einziehen. Da gibt es auch Institutionen mittlerweile, nämlich neue Straftatbestände, die einfach das Vermögen einziehen. Ohne den Täter wirklich zu jagen. Man jagt das Vermögen und nimmt ihnen das Geld weg.
Die Vermögensabschöpfung.
Die Vermögensabschöpfung, genau. Die ist mittlerweile geschaffen worden, relativ jung.
Herr Schulte, diese schleichende Unterwanderung mit schlechtem Geld, untergräbt sie das Vertrauen der Bürger in den Staat?
Also ich bin ganz überzeugt, dass das eine der größten Herausforderungen für unsere Zivilgesellschaft und für das öffentliche Leben in Deutschland und weltweit ist. Wir dürfen es internationalen Täterorganisationen nicht überlassen. Und da sind wir uns mit allen Ermittlungsbehörden in Deutschland vollkommen einig. Es gibt hier überhaupt keinen Dissens im Hinblick auf diese Ausrichtung, anders als das gerade angeklungen ist, dass wir uns fokussieren wollen und konzentrieren wollen in Deutschland auf die schweren Fälle von Geldwäsche, dass wir da, wo Geld wirklich dazu benutzt werden soll, Entscheidungen zu beeinflussen, wo Korruption stattgefunden hat und im Anschluss dann Geld in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden soll, dass wir dort ganz entschieden ansetzen werden mit Bekämpfung.
Am Freitag also bringt Bundesfinanzminister Scholz seinen 135 Seiten umfassenden Gesetzentwurf und er heißt jetzt zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie der vierten EU-Geldwäscherichtlinie zur zweiten und dritten Lesung. Das Gesetz soll dann auch am Freitag verabschiedet werden. Sie alle drei, Herr Schulte von der FIU, Herr Bussmann, Wirtschaftsjurist und Herr Fiedler, Vertreter der Kriminalbeamten, Sie waren als Experten in der vergangenen Woche angehört worden. Nennen Sie doch bitte jeweils einen Punkt, der gut ist an dem neuen Gesetz und einen Punkt, der Ihnen fehlt. Herr Fiedler, wollen Sie anfangen?
Gerne. Also einen Punkt habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich finde es außerordentlich gut, dass die Notare jetzt Möglichkeiten bekommen, im Immobilienbereich schneller Meldungen abzugeben. Und das führt mich gleich schon zum zweiten Punkt. Das hilft uns natürlich nicht, wenn die dann bei der FIO auf der Halde liegen. Deswegen sehen wir als einen der wesentlichen Punkte, dass wir das strukturelle FIO-Problem offen kommunizieren und dann auch verbessern. Die kann natürlich oder sollte auf jeden Fall beim Zoll bleiben. Aber wir müssen die Informationsbasis der FIO verbessern.
Den Punkt nehme ich gerne auf. Der Gesetzesentwurf setzt die Informationsbasis der FIU auf eine erheblich bessere Grundlage. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Zugriff auf besonders sensible Datenbanken und mit auf staatsanwaltschaftliche Daten, die jetzt künftig geplant sind, die Möglichkeiten der FIU noch weiter erheblich verbessern können. Und wir wissen, dass wir dort auch von den Strafverfolgungsbehörden, anders als das hier dargestellt wird von Herrn Fiedler, absolute Rückendeckung haben.
Das ist die Unwahrheit einfach. Kann ich schriftlich nachliefern? Können wir Faktencheck machen danach?
Können wir gern Faktencheck machen. Meine Erkenntnis
liegt vor meinen Augen. Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Landeskriminalämter liegt vor mir. Ende 2018. Können wir nachliefern?
Ja, an dieser Veranstaltung nehme ich teil. Anders als Sie es tun, der es vom Hörensagen kennt, weiß ich aus sehr unmittelbarer Quelle,
dass der Stand der Diskussion dort anders ist. Können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr klären. Wir sind Richtung Ende der Sendung. Herr Bussmann, Ihre Meinung zu dem neuen Gesetz oder dem Gesetzentwurf, der am Freitag im Bundestag dann behandelt wird, fehlt noch. Gibt es einen Punkt, den Sie gut finden und den Sie vermissen?
Ich denke, dass das Transparenzregister mehr ausgebaut worden ist. Das sind ganz wichtige Schritte. Und
das ist dazu notwendig, um herauszufinden,
wer wirtschaftlich Berechtigte ist. Genau. Im Grunde genommen ist ja für die Zuhörerinnen ist das klassische Konzept, dass man sich Strohmänner, können Sie auch von mir aus sagen, ist Strohfrauen bedient, das sind aber meistens Männer, und dann weiß man eigentlich gar nicht, woher das Geld wirklich kommt. Und das soll dadurch verbessert werden. Da gibt es noch viele Dinge, die noch weiter optimiert werden müssten. Das ist sicherlich richtig. Was aber weiterhin fehlt, ist, dass es eine Transaktionsgrenze für Bargeldzahlungen immer noch nicht gibt und dass meines Erachtens auch im Bereich der Notare noch nicht weit genug gegangen wird. Ich glaube, die Notarverbände wären schon eher an der Seite der Geldwäschebekämpfung, mehr als man vielleicht am Anfang gedacht hat.
Das war das SWR2-Forum Blütenrein. Wie bekämpft Deutschland die Geldwäsche? Meine Gäste waren der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler. Er ist auch im Vorstand von Transparency International Deutschland. Der Wirtschaftsjurist Professor Kai Bussmann von der Universität Halle. Und Christoph Schulte, er ist der Chef der FIU, der Financial Intelligence Unit, der Meldestelle für Geldwäscheverdachtsfälle beim Zoll. Herzlicher Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.